Die Tempelvision des Propheten Hesekiel wirkt auf den ersten Blick weit entfernt von unserem Alltag. Vorhöfe, Tore, Stufen, Kammern und Opferplätze, was hat das mit dem Glaubensleben heute zu tun? Hinter diesen Bildern verbirgt sich eine tiefgehende Linie. Gott führt Menschen aus einem nur äußeren Bereich des Glaubens immer weiter nach innen, in eine wachsende Erfahrung von Christus, bis sie als gereifte Priester vor ihm stehen. Der Weg vom Äußeren in den inneren Vorhof beschreibt einen geistlichen Weg von der ersten Freude an der Rettung hin zu einem beständigen, auferstandenen Dienst für Gott. Der äußere Vorhof, auf einem steinernen Boden Christus genießen. Hesekiel sieht im äußeren Vorhof Zellen, die alle auf einem Steinpflaster errichtet sind, und er brachte mich in den äußeren Vorhof hinein. Und siehe, da waren Zellen und ein Steinpflasterringsum für den Vorhof angelegt, 30 Zellen waren auf dem Steinpflaster. Die Szene ist schlicht, beinahe nüchtern, keine goldenen Geräte, kein Rauch des Altars, sondern Kammern und Stein. Gerade in dieser Einfachheit liegt eine tiefe geistliche Andeutung. Die Zellen sind es Räume. Dort wird das Fleisch der Opfer verzehrt, dort wird der Christus genossen, der die Wirklichkeit des Brandopfers, des Speisopfers, des Sündopfers, des Übertretungsopfers und des Friedensopfers ist. Der äußere Vorhof ist darum das Gebiet, in dem Gott sein Volk sammelt, damit es Christus als den allumfassenden Opfer Christus genießt, nicht in abstrakter Lehre, sondern in einem sehr konkreten, gemeinschaftlichen Essen. Daran erkennen wir, dass das Wesentliche im äußeren Vorhof der Genuss Christi als der Opfer und Schlachtopfer ist. Nachdem wir durch das Tor gegangen sind, kommen wir in den äußeren Vorhof und gehen in die Zellen hinein, um Christus zu essen und zu genießen, der die Wirklichkeit all dieser Opfer ist. Hesekiel sagt uns, dass diese Zellen zum Essen auf dem Steinpflaster gebaut sind. In alten Zeiten wurde das Pflaster eines Vorhofs aus Steinen gemacht. Das macht deutlich, dass wir, so oft wir im Begriff sind, Christus zu genießen, auf einem Pflaster aus Steinen stehen müssen. Dieses Steinpflaster trennt uns von dem Schmutz der Erde. Das Steinpflaster trägt diese Essräume und trennt sie von der blanken Erde. Staub und ungeformte Erde erinnern an den alten Zustand des Menschen, da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde. Wer Christus als Opfer genießen will, wird nicht auf demselben Boden stehen gelassen. In der Wiedergeburt nimmt Gott denselben Stoff, den er einst formte, und macht ihn zu lebendigen Steinen, die in ein geistliches Haus eingefügt werden. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine aufbauen, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott wohlgefällig durch Jesus Christus. Das Steinpflaster im Vorhof ist ein Bild für diese neue, erhöhte Stellung. Wir stehen nicht mehr im Schmutz der Erde, sondern auf dem festen Grund dessen, was Gott in Christus für uns vollbracht hat. Der Genuss Christi im äußeren Vorhof ist darum nie losgelöst von unserer Stellung in ihm. Immer wenn das Volk in eine der 30 Kammern eintrat, betrat es zugleich diesen Steinboden. So erinnert uns jedes Essen Christi daran, dass unser Zugang zur Speise nicht aus uns selbst kommt, sondern aus einer Stellung, die uns geschenkt wurde. Der Weg hierher führte durch ein Tor, Christus selbst. Durch ihn hat Gott uns aus der Unreinheit herausgehoben, an einen Ort, wo der Alltag noch sichtbar und fühlbar ist, aber der Boden unter den Füßen ein anderer geworden ist. Der Gläubige kann mitten in den gleichen Umständen leben wie zuvor und doch innerlich auf einem Pflaster aus Steinen stehen, getragen, gereinigt, getrennt von dem, was verdirbt. Die 30 Zellen auf diesem Pflaster tragen eine stille Botschaft in ihrer Zahl. 3 deutet auf die göttliche Dreieinigkeit, 5 auf Verantwortung, 6 auf die Menschheit im Rahmen der Schöpfung, 10 auf Vollendung und Erfüllung der Forderung. Ob man die 30 nun als 5 Multiplikationszeichen 6 oder 3 Multiplikationszeichen 10 betrachtet, immer begegnen sich göttliche Fülle und menschliche Verantwortung, Schöpfung und Vollendung. In Christus kommt beides zusammen, er ist wahrer Mensch und doch die Offenbarung des dreieinen Gottes, er erfüllt jede Forderung Gottes und trägt zugleich die Last unserer Unzulänglichkeit. Der äußere Vorhof ist darum der Ort, an dem wir lernen, dass unser geistliches Leben nicht auf der Anstrengung der Erde, sondern auf der Genugsamkeit Christi ruht. Und er brachte mich in den äußeren Vorhof hinein. Und siehe, da waren Zellen und ein Steinpflasterringsum für den Vorhof angelegt, 30 Zellen waren auf dem Steinpflaster. So werdet auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Gott wohlgefällig durch Jesus Christus. Der äußere Vorhof lädt dazu ein, die eigene Stellung in Christus neu zu bedenken, nicht mehr Staub, der sich in der Unruhe der Welt verliert, sondern ein lebendiger Stein, der auf einem von Gott gelegten Pflaster steht. Dort, wo das Herz sich an Christus als den allumfassenden Opfer Christus nähert, gewinnt der Boden unter den Füßen Festigkeit, und die Trennung von der Erde wird nicht zu einem fremden Gesetz, sondern zur stillen Folge eines erfüllten, genährten inneren Menschen. Der innere Vorhof, in Auferstehung ein Brandopfer für Gott werden. In Hesekiels Vision führt der Weg nicht im äußeren Vorhof zu Ende. Von den Toren des äußeren Vorhofs steigen zuerst 7 Stufen hinauf, von dort aus gehen weitere 8 Stufen in den inneren Vorhof. Die Schrift berichtet, und 8 Stufen bildeten seinen Aufgang. Je weiter nach innen, desto höher wird man geführt. 7 als Zahl der Vollendung und 8 als Zahl der Auferstehung deuten an, dass der Schritt vom äußeren zum inneren Vorhof eine andere Sphäre berührt. Wer nicht nur Christus genießen, sondern Gott priesterlich dienen soll, wird von Gott aus dem Bereich der natürlichen Vollendung in die Wirklichkeit der Auferstehung gehoben. Das heißt, alles, was nur aus natürlicher Kraft, natürlicher Frömmigkeit oder eigener Konsequenz stammt, findet hier seine Grenze. Daran erkennen wir, dass das Eintreten in den inneren Vorhof bedeutet, je weiter wir nach innen gehen, desto höher steigen wir. Wenn wir nach innen gehen, gehen wir zugleich nach oben. Wenn wir durch das Tor in den inneren Vorhof eintreten, befinden wir uns 15 Stufen höher als die Menschen, die außerhalb der Mauer sind. Die Zahl 7 bedeutet Vollendung, die Zahl 8 bedeutet Auferstehung. Das zeigt, dass wir, wenn wir in den inneren Vorhof kommen wollen, in der Auferstehung sein müssen. Das ganze natürliche Leben und der natürliche Mensch müssen verworfen und durchgestrichen werden. Wie durch die 8 Stufen angedeutet, müssen wir völlig in der Auferstehung sein. Im inneren Vorhof findet sich ein Raum, dessen Türöffnung in die Vorhalle des Tores führt, und da war eine Zelle, und ihre Türöffnung in die Vorhalle des Tores, dort spülte man das Brandopfer ab. Das Brandopfer ist im 3. Buch Mose das Opfer, das ganz auf dem Altar verzehrt wird, Gott allein gehört es. Es steht für Christus, der völlig für Gott lebt, und zugleich für Menschen, die in dieser Weise Gott geweiht sind. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Dass dieses Opfer noch einmal gewaschen wird, bevor es auf den Altar kommt, zeigt eine tiefe Bewegung im Werk Gottes. Der Herr bleibt nicht dabei stehen, uns Christus als Speise zu geben, er bereitet uns selbst vor, dass wir ihm als lebendiges Brandopfer zur Verfügung stehen. Dieses Waschen ist nicht die Reinigung von Sünden, diese geschieht durch das Blut, sondern das Bild einer inneren Läuterung. Was im äußeren Vorhof noch unbefragt bleiben konnte, wird im inneren Vorhof vor Gott durchsichtig. Motive, verborgene Selbstsucht, religiöser Ehrgeiz, das Festhalten an eigenen Vorstellungen werden an das Licht gebracht und abgespült, bevor der Mensch als Opfer auf den Altar kommt. Die 8 Stufen, die hierher führen, sprechen davon, dass dieser Prozess nur in der Kraft der Auferstehung möglich ist. Nicht der entschlossene Wille des alten Menschen, sondern das Leben des auferstandenen Christus in unserem Inneren trägt diesen Weg. Paulus beschreibt diese Wirklichkeit, wenn er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Im Bereich des inneren Tores zeigt Hesekiel außerdem Tische, auf denen die Opfer geschlachtet werden, 4 Tische auf dieser und 4 Tische auf jener Seite an der Seitenwand des Tores, 8 Tische, auf denen man schlachtet. 8 Tische, die Zahl der Auferstehung, multipliziert mit der Zahl der Schöpfung und des Zeugnisses, deuten an, dass Gott eine Kreatur in Auferstehung hervorbringen will, die ein klares, vielfältiges Zeugnis für ihn ist. An diesen Tischen wird das Opfer geteilt. Im Licht des Neuen Testaments erkennen wir in diesem Opfer Christus, der sich selbst hingab, indem er in Gestalt Gottes war, aber sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, und der sich am Kreuz gleichsam teilen ließ, um vielen zur Speise, zum Leben und zur Kraftquelle zu werden. Und da war eine Zelle, und ihre Türöffnung in die Vorhalle des Tores, dort spülte man das Brandopfer ab. 4 Tische auf dieser und 4 Tische auf jener Seite an der Seitenwand des Tores, 8 Tische, auf denen man schlachtet. Der innere Vorhof zeigt, dass der Weg mit Gott nicht an dem Punkt endet, an dem Christus unsere Bedürfnisse stillt, sondern an Tiefe gewinnt, wenn er unsere Person für sich gewinnt. dort, wo der Mensch bereit wird, als lebendiges Brandopfer in der Kraft der Auferstehung zu leben, verliert das geistliche Leben seine Unruhe und beginnt, eine stille, belastbare Form anzunehmen, in der Gott geehrt wird, auch wenn niemand zusieht. Reife Priester, den Tempel und den Altar treu bedienen. Im inneren Vorhof zeichnet Hesekiel zwei besondere Kammern, und er redete zu mir, diese Zelle, deren Vorderseite in südlicher Richtung liegt, ist für die Priester, die den Dienst am Tempelhaus versehen. Und die Zelle, deren Vorderseite in nördlicher Richtung liegt, ist für die Priester, die den Dienst am Altar versehen. Das sind die Söhne Zadoks, diejenigen von den Söhnen Levis, die dem Herrn nahen, um ihm zu dienen. Hier ist nicht mehr vom Volk im Allgemeinen die Rede, sondern von Priestern, deren Dienst klar zugeordnet ist, die einen sind um das Haus, die anderen um den Altar. Der Tempel steht für den Wohnort Gottes inmitten seines Volkes, der Altar für den Mittelpunkt der Anbetung, an dem Opfer aufsteigen. Wo ein Mensch so mit Christus gewachsen ist, dass er beides treu bedenkt, die Gegenwart Gottes im Haus und den Opferdienst am Altar, dort ist sein priesterlicher Dienst nicht mehr sporadisch, sondern strukturiert, verlässlich, durch die Hand Gottes geordnet. Diese Kammern machen deutlich, dass ihr Dienst, ihr Amt, an diesem Punkt festgelegt, gefestigt, stabil und beständig ist. In ihrem Dienst sind sie voll qualifiziert und standhaft. Ursprünglich irrten wir außerhalb der Mauer umher. Gepriesen sei der Herr, dass wir in Christus hineingekommen und durch Christus hindurch in den äußeren Vorhof gelangt sind. Schließlich sind wir durch die Barmherzigkeit des Herrn in die Kammern hineingekommen, und dort haben wir begonnen, Christus zu kosten und ihn zu genießen. Wenn wir ihn einmal gekostet haben, wollen wir diese Kammern nicht mehr verlassen. Diese Kammern im inneren Vorhof knüpfen an den Weg an, der vorher beschrieben wurde. Am Anfang stand das Umherirren außerhalb der Mauer, dann der Eintritt durch das Tor Christus, der Genuss der Opfer in den Zellen des äußeren Vorhofs, schließlich das Hinaufsteigen in den inneren Vorhof und das Waschen am Raum des Brandopfers. Aus diesen Erfahrungen entsteht ein Dienst, der festgelegt, gefestigt, stabil und beständig ist. Man erkennt ihn daran, dass er nicht von Launen getragen wird, sondern von einer inneren Bindung an Gott. Solche Priester sind nicht überlegen, aber ihre Geschichte mit Christus hat ihnen eine gewisse Schwere gegeben. Sie kennen den Weg von der eigenen Bedürftigkeit zum priesterlichen Tragen anderer, vom Empfangen der Opfer hin zur Mitverantwortung für Haus und Altar. Der Tempel als Haus Gottes erinnert daran, dass der Herr unter Menschen wohnen will. Im Neuen Testament wird die Gemeinde als Bau Gottes beschrieben, in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Reife Priester tragen gerade diesen Aspekt im Herzen. Sie achten darauf, dass in der Gemeinde Raum bleibt für die Gegenwart Gottes, dass nicht bloß Aktivität und Struktur, sondern Anbetung, Wort und Stille ihren Platz haben. Sie sorgen dafür, dass die lebendigen Steine nicht isoliert bleiben, sondern in Beziehung zueinander wachsen. Dieses Sorgen ist kein Kontrollieren, sondern ein priesterliches Wachen über den Bau, dessen Fundament Christus selbst ist. Der Altar steht als zweiter Schwerpunkt neben dem Haus. Ohne Altar wird das Haus Gottes zu einem bloßen Versammlungssaal, ohne Haus bleibt der Altar eine punktuelle religiöse Handlung. Wo Priester den Altar betreuen, achten sie darauf, dass das Opferleben nicht erlischt, dass Christus als Opfer im Zentrum der Anbetung bleibt, dass Dank, Lob und Hingabe nicht zur Nebensache werden. Der Hebräerbrief bringt das in neutestamentlicher Sprache zum Ausdruck, durch ihn lasst uns nun Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Des Wohltuns aber und Mitteilens vergesst nicht, denn an solchen Opfern hat Gott Wohlgefallen. Ein reifer priesterlicher Dienst hält dieses doppelte Opfer im Blick, das Opfer der Lippen und das Opfer des Lebens. Und er redete zu mir, diese Zelle, deren Vorderseite in südlicher Richtung, ist für die Priester, die den Dienst am Tempelhaus versehen. Und die Zelle, deren Vorderseite in nördlicher Richtung, ist für die Priester, die den Dienst am Altar versehen. Das sind die Söhne Zadoks, diejenigen von den Söhnen Levis, die dem Herrn nahen, um ihm zu dienen. In ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Reife Priester erkennt man weniger an besonderen Gaben als an einem durchgetragenen Weg mit Gott. Wer lernt, sowohl das Haus Gottes als auch den Altar in seinem Herzen zu tragen, entdeckt, dass das eigene Leben in die größere Bewegung von Bau und Anbetung hineingenommen wird. Darin liegt eine leise Ermutigung, der Herr bleibt nicht bei den ersten Schritten im äußeren Vorhof stehen, sondern führt weiter, bis der Dienst vor ihm eine feste, tragende Gestalt gewinnt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.